Eine von Aesops Fabeln geht so. Die Glieder des Körpers fingen einst mit dem Bauch einen Prozess an und verlangten von ihm, dass er gleich den übrigen Gliedmaßen arbeite, wenn er ernährt sein wollte. Er stellte ihnen viele Male vor, dass er Speise bedürfe, aber die Hand schlug sie ihm ab. Und da ihm die notwendige Speise entzogen war, so verfiel er bald in große Mattigkeit. Durch die große Hungersnot, in der sich der Magen befand, litten auch die übrigen Glieder. Zu spät erkannten sie nun ihren Irrtum. Die Hand wollte dem Magen Speise zuführen, allein er war zu geschwächt und konnte sie nicht annehmen. Die Geschichte ist an manchen Stellen ein bisschen hart, könnte man sagen. Vielleicht mitunter auch ein bisschen komisch. Aber wenn ich daran denke, dass wir letzte Woche diese Stelle in 1. Korinther 12 angeschaut haben, wo Paulus gesagt hat, dass das Leib Christi eben ein Leib ist und nicht aus einem Glied besteht, sondern aus vielen Gliedern. Und dass alle aufgefordert sind, alle eingeladen sind, alle beauftragt sind, sich einzubringen und ihren Anteil daran zu haben. Dass das Ganze zusammen funktionieren kann. Und wie es eben in dem Text heißt, die Hand kann nicht zum Fuß sagen, dich brauche ich nicht. Die Hand braucht den Fuß sehr wohl, wenn er zum Kühlschrank gehen will, um das Essen zu holen, was er dem Magen zuführen kann. Alle arbeiten und funktionieren zusammen. Und so ist es auch mit dem Reich Gottes gedacht, dass jeder einzelne von uns seinen Anteil an diesem Dienst hat. Nun, unsere Texte für heute sind sozusagen eine richtig geballte Ladung. Ja, ihr habt richtig gehört, ich habe Texte gesagt, weil wer ganz genau aufgepasst hat, wird vielleicht gemerkt haben, dass ich vor 3 Wochen über 1. Korinther 12, 1 bis 7 gepredigt habe, aber dann letzte Woche habe ich wieder bei Vers 12 aufgenommen. Da fehlten ein paar Verse dazwischen, aber ich habe die 8 bis 11 für heute aufgehoben, weil sie auch inhaltlich sehr gut zu der 28 bis 31 gehören. Deswegen möchte ich diese 2 Abschnitte jetzt zusammen lesen. Dem einen wird vom Geist die Gabe geschenkt, Weisheit mitzuteilen. Den anderen durch denselben Geist die Gabe, Erkenntnis zu vermitteln. Einem anderen in demselben Geist Glaubenskraft, einem anderen immer in dem einen Geist die Gabe, Krankheiten zu heilen, einem anderen Kräfte, Machttaten zu wirken, einem anderen prophetisches Reden, einem anderen die Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden, wieder einem anderen verschiedene Arten von Zungenrede, einem anderen schließlich die Gabe, sie zu übersetzen. Das alles bewirkt ein und derselbe Geist. Einem jeden teilt er seine besondere Gabe zu, wie er will. Dann gehen wir zum Vers 28. So hat Gott in der Kirche die einen erstens als Apostel eingesetzt, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer. Ferner verlieh er die Kraft, Machttaten zu wirken, sodann die Gaben, Krankheiten zu heilen, zu helfen, zu leiten, endlich die verschiedenen Arten von Zungenrede. Sind etwa alle Apostel oder Propheten, alle Lehrer? Haben alle die Kraft, Machttaten zu wirken? Besitzen alle die Gabe, Krankheiten zu heilen? Reden alle in Zungen? Können alle übersetzen? Strebt aber nach den höheren Geistesgaben. Nun, wir haben schon verschiedene Abschnitte um diese Texte herum schon betrachtet. Aber diese beiden behandeln wir jetzt zusammen, weil sie große Ähnlichkeiten aufweisen. Allerdings den Schwerpunkt werde ich ein bisschen mehr auf diesen letzteren Abschnitt von 28 an. Aber ja, man könnte wirklich stundenlang über diesen Text predigen. Allerdings haben Studien gezeigt, dass nach ein paar Stunden die Aufmerksamkeit ein bisschen nachlässt. Und von daher werde ich mich ein bisschen zusammenreißen. Aber ich denke, es lohnt sich wirklich zu schauen, was Paulus uns hier mit auf den Weg geben will. Nun, dazu muss ich sagen, gleich im Vers 28 begegnet uns ein bisschen ein Problem. Wie kann es sein, dass Paulus hier eine Prioritätenliste gibt, also eine Auflistung gibt, wo er sagt, Apostel stehen an erster Stelle, Propheten an zweiter, Lehrer an dritter Stelle. Weil es ist tatsächlich im Urtext so, dass er sagt, erstens, zweitens, drittens. Und wenn er dann im Vers 31 sagt, strebt nach den höheren Gnadengaben, redet das eben auch davon, dass es eine gewisse Priorisierung gibt. Allerdings haben wir die ganze Zeit bei Paulus gelesen und auch hier gesagt, dass die Geistesgaben alle wichtig sind und es ist am Ende egal, welche Gabe du hast, Hauptsache sie wird für das Reich Gottes eingesetzt. Und dann kommt der Paulus daher und gibt uns diese Liste. Wirbelt alles durcheinander wieder mal. Allerdings denke ich, dass es wichtig ist, Verschiedenes dann nicht aus dem Blick zu verlieren. Erstens, es ist ein und derselbe Geist, der alle diese Gaben verleiht, wie wir das auch in den Versen 8 bis 11 so überaus deutlich und mehrfach gehört haben. Immer durch den einen Geist. Und das bedeutet dann, selbst wenn man eine von diesen höheren Gaben hat, hat diese Person überhaupt keinen Grund, sich zu überheben, sondern es ist alles durch den ein und denselben Geist gekommen. Es ist nicht, dass diese Person oder diese Personen irgendwie für sich besonders sind, sondern es ist einfach, dass der Geist auf diese Art und Weise durch diese Person wirken will, aber alles durch den einen Geist. Und wie es dann auch in 1. Korinther 12, Vers 7, also das ist eigentlich ein Vers, bevor was ich heute den Text angefangen habe, dort steht, jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Die Gaben sind nicht da zur Selbstbeweihräucherung, die sind keineswegs zur Selbstdarstellung da, sondern im Gegenteil, sie sind zum Dienst da. Die sollen eingesetzt werden, um dem Leib Christi, um das Reich Gottes zu bauen. Und ein drittes dabei, die höheren Gaben bringen auch eine höhere Verantwortung mit sich. Jesus hat uns in Lukas Kapitel 12 gesagt, wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel verlangt. Und ich schätze, viele, die diese Gabe Apostel oder Prophetie haben, wünschen sich immer wieder mal, dass dem nicht so wäre. Weil das Wort zu verkünden ist häufig kein angenehmes Geschäft. Fragt die Propheten des Alten Testaments. Die haben immer wieder ihr Predigt halten müssen. Sie konnten überhaupt nicht anders. Der Drang war in sie drin. Das Wort Gottes musste an das Volk verkündet werden. Aber die Zuhörer wollten nicht zuhören. Die wollten diese Botschaft überhaupt nicht haben. Und die haben es den Propheten immer wieder deutlich gemacht. Nicht zuletzt, indem sie die meisten von ihnen umgebracht haben. Wer die Gabe des Zungengebets hat, der hat es in der Hinsicht viel einfacher. Wie können die Leute mit dir schimpfen, wenn sie nicht mal wissen, was du sagst? Und ich finde es auch wirklich interessant, dass wie Paulus die Gaben hier in diese Liste ordnet, das ist ganz anders als das, wie wir es in unserem Denken so selber tun würden. Übrigens, es war in der Gemeinde in Korinth nicht anders. Die haben das auch ganz anders gesehen. Deswegen musste Paulus auch darauf hinweisen und sagen, hey Leute, es ist ganz anders als das, was ihr denkt und wie ihr damit umgeht. Apostelamt und Prophetie waren ganz oben. Aber Zungensprache und Wunderheilung, die sind doch viel brisanter, die sind doch viel auffälliger, sind irgendwie doch viel auffälliger. Ja, die hat man irgendwie lieber, ne? Aber Paulus stellt die viel weiter unten, weil die Verkündigung so nötig ist. Ja, wir Menschen tendieren wirklich zu dem Sensationellen. Ich meine, das ist bei den Nachrichten schon der Fall. Wenn man die Nachrichten schaut, könnte man immer wieder den Eindruck bekommen, dass die Welt ganz am Ende ist, weil sie da nur die schlechten Nachrichten bringen. Die Sachen, die gut verlaufen, die sind keine Schlagzeile wert. Oder wie es auch manchmal gesagt wird, Hund beißt Mann, das ist keine Schlagzeile. Mann beißt Hund, das ist etwas Auffälliges, das ist eine Schlagzeile wert. Das bringt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Bei den Geistesgaben ist es wirklich kaum anders. Die normalen menschlichen Prioritäten sind immer wieder das, was sensationell ist. Das, was unerklärbar oder faszinierend, das, was ein gutes Gefühl bewirkt. Aber Gottes Prioritäten sind Ermahnung, die sind Dienst, sind das, was zu einer tieferen Gottesbeziehung führt. Und Apostel und Propheten sind meist, also sehr häufig jedenfalls, nicht gerade gemütliche Leute. Das, was sie zu verkünden haben, das, was sie zu sagen haben, wollen Menschen häufig nicht hören. Aber es ist dennoch genau das, was wir brauchen, die Ermahnung, die Treue zu Gott zu halten, den Weg mit Gott zu gehen, auch wenn die Welt uns nicht zujubelt. Nun, an dieser Stelle möchte ich kurz auf manche von den Gaben, die Paulus hier auflistet, eingehen. Und wenn wir den Vers 28 vielleicht nochmal eingeblendet bekommen können. Wenn wir in diesen Vers schauen, finden wir, also Paulus gibt hier diese Auflistung und er redet von Apostel. Nun, natürlich wissen wir, dass es 12 Apostel gegeben hat, die Jesus ausgewählt hat. Dann ist der Judas da sozusagen ausgestiegen. Durch Gebet haben sie einen Nachfolger für ihn berufen. Aber wenn man ins Neue Testament schaut, merkt man, dass es mehr waren als nur diese 12, die als Apostel bezeichnet wurden. Manche sagen, dass die Bezeichnung Apostel im Neuen Testament für Leute verwendet wird, die Jesus leibhaftig nach seiner Auferstehung gesehen haben. Also die den auferstandenen Jesus selber erlebt haben. Allerdings, der Begriff Apostel bedeutet Gesandter. Es ist auch ein Begriff für einen Botschafter. Und in diesem Sinne könnte man dieses Wort, diese Gabe, durchaus, also in unserem Jargon, mit Missionar übersetzen. Jemand, der gesandt wird, zu Menschen zu gehen, die das Evangelium noch nicht kennen. Also es ist auch durchaus ein mögliches Verständnis von dem Begriff, gerade in diesem Zusammenhang. Propheten, ja, das ist ein Begriff, der auch zumindest im gemeindlichen Sprachgebrauch schon besetzt ist, allerdings nicht immer unbedingt richtig besetzt ist. Wir denken ein bisschen mehr nach dem Motto, es gibt den alten Witz, zwei Propheten treffen aufeinander und der eine sagt zum anderen, dir geht's gut, wie geht's mir? Also wir denken, dass es jemand ist, der immer in die Tiefen der Seele oder in die Zukunft schauen kann und weiß, was da kommt. Diese Dinge können durchaus Aspekte von prophetischen Reden sein. Allerdings auch wieder, wenn wir ins Alte Testament schauen, finden wir, dass die an verschiedenen Stellen Dinge gesagt haben, die sich erst Jahrhunderte später erfüllt haben. Aber das war ein ganz geringer Prozentsatz von dem, was sie zu verkünden hatten. Vielmehr war es der Aufruf zur Umkehr, der Aufruf zur Buße, die Verkündigung von Gottes Wort. Gottes Willen ist, dass ihr umkehrt und ihm die Treue haltet, dass ihr nicht immer wieder von ihm wegrennt. Das ist der Löwenanteil von dem, was Propheten zu verkünden hatten. Nicht so viel Zukunftsvorhersage, sondern die Aussage von Gottes Wort. Lehrer werden hier aufgelistet als eine Geistesgabe. Das ist dann eine Stelle, wo bei uns die Frage durchaus aufkommt, wie ist das denn zu verstehen? Was ist der Unterschied zwischen einer natürlichen Begabung und einer Geistesgabe, eine Gabe, was der Heilige Geist ganz besonders gibt? Nun, in der Hinsicht könnte man verschiedenste Möglichkeiten diskutieren, aber wir sollten auf alle Fälle verstehen, dass es bei dem Heiligen Geist nicht nur um diese brisante, auffällige Dinge geht, sondern dass Gott auch in Dingen, die uns, also die wir als normal betiteln wollen, bezeichnen wollen, dass der Geist Gottes dadurch wirken möchte und kann. Wir sollten nie versuchen, den Heiligen Geist einzuschränken, sondern unser ganzes Selbst, alles, was wir sind, alles, was wir haben, ihm zur Verfügung stehen. Und das kann zu einer großen Gnadengabe für die anderen werden, wenn wir uns dem Heiligen Geist ganz zur Verfügung stellen. Er listet hier die Kraft, Machttaten zu bewirken und dann gleich danach die Kraft, Krankheiten zu heilen. Das sind dann wieder so auffällige Dinge, die wir in unserem Breitengrad nicht unbedingt so häufig erleben. Dennoch dürfen wir die Gewissheit haben, Gott wirkt auch auf wunderbare Art und Weise heute noch. Wir können nicht darüber verfügen. Es ist nicht unser zu bestimmen, wann Gott zu handeln hat und wie. Aber Gott wirkt bis heute noch, auch auf wunderbare Art und Weise. Dann kommt Helfen in dieser Liste. Wie oft denken wir an Helfen als eine Geistesgabe? Und doch ist diese Gabe so sehr wichtig für die Gemeinde. Also da kann man es wirklich kaum sagen, wie wichtig diese Gabe ist. Und ich bin so dankbar für viele Menschen, wem ich begegnet bin, die also leider nicht viel von sich selbst gehalten haben, aber wo es für mich deutlich zu erkennen war, dass der Geist Gottes in und durch sie wirkt, in den sogenannten kleinen Dingen, die sie immer wieder im Hintergrund gemacht haben. Und dann finde ich es auch wirklich besonders spannend und interessant, als nächstes in der Liste kommt Leiden. Vergessen wir nicht, diese hier ist eine priorisierte Liste. Es kommt Helfen, dann danach Leiden. Nun, ich habe schon von unzähligen Seminaren, Tagungen, Schulungen und so weiter gehört, wo Leute in ihre Fähigkeit zum Leiten, in ihre Leitungskompetenz gefördert und aufgebaut werden sollten. Ich habe ein paar davon selber besucht. Aber es fallen mir gar nicht so viele Seminare, Tagungen und Fortbildungen ein, die sagen, wir bringen dir bei, wie du helfen kannst. Nun, freilich, es sind manche von diesen Fortbildungen und so weiter, die durchaus unter die Rubrik helfen fallen können. Aber es bekommt längst nicht die Aufmerksamkeit, längst nicht diese Zuspruch wie Leiten und andere Dinge. Wir dürfen nicht aus dem Blick verlieren. Aber wir waren beim Leiten. Die Gabe zu leiten ist natürlich auch etwas, was so sehr wichtig ist für Gottes Gemeinde. Weil er hat nicht gesagt, naja, jeder macht seins, sondern er hat gesagt, ihr sollt zusammenarbeiten. Und ich staune immer wieder darüber, frage mich wieso, aber irgendwie scheint Gott wirklich darauf versessen zu sein, uns zu gebrauchen, um sein Werk voranzubringen. Es wäre wahrscheinlich viel einfacher, wenn er uns da beiseite schieben würde, aber nein, er will uns mit einbeziehen. Er will uns daran beteiligen. Das gilt für jeden Einzelnen von uns. Und eben die Leute, die eine Leitungsaufgabe haben, die eine Leitungsgabe haben, ist es so wichtig, dass wir durch den Heiligen Geist da geleitet werden. Und ganz am Ende seiner Liste, endlich sagt er da am Ende dieser Liste, kommen die verschiedenen Arten der Zungenrede. Zungenrede ist etwas, worüber die Christenheit sich gerade über die letzten 120 Jahre etwa ganz besonders schön die Köpfe gegeneinander hauen konnten. Wie ist das zu verstehen? Gibt es das heute noch? Soll das überhaupt sein? Und so weiter. Scheinbar hat es ähnliche Probleme damals in der Gemeinde Korinth gegeben. Dass Leute, die in Zungen reden konnten, gesagt haben, haha, wir haben die besondere Gabe. Und Paulus kommt jetzt und sagt, nicht so schnell, Leute. Und er weist darauf hin, das, also im Kapitel 14 werden wir dann mehr sehen über die Zungenrede und wie Paulus sagt, dass damit umgegangen werden soll. Aber dabei dürfen wir wirklich nicht aus dem Blick verlieren, wir dürfen es nicht herunterspielen, dass auch die Zungenrede eine Gabe des Heiligen Geistes ist, was zum Aufbau der Christen, was zum Aufbau der Gemeinde dienen kann. Und in den Versen 29 und 30 finden wir, dass Paulus diese Reihe von eindeutig rhetorischen Fragen stellt. Sind alle Apostel? Sind alle Propheten? Sind alle Lehrer? Und es ist, also ich denke, überhaupt klar, dass es heißt nein, nein, nein. Natürlich hat nicht jeder diese oder jene Gabe. Keiner ist im Besitz von allen Gaben und keine Gabe ist jedem beschert. Aber es ist wichtig, dass wir merken, dass wir es nicht kleinreden, dass der Heilige Geist uns begabt. Und deswegen wird auch das Gabenseminar in ein paar Wochen dann angeboten. Wenn du sagst, also ich weiß nicht wirklich, was meine Gabe ist, komm, wir können miteinander darüber reden. Man kann mit anderen darüber reden und mit anderen darüber beten, dass man seine Gaben entdeckt. Vielleicht sagst du, naja gut, das, was ich kann, nicht so wirklich Gemeindesache. Ich weiß nicht, wie das hier eingesetzt werden kann oder soll. Auch da, wir sollten dem Heiligen Geist nie Grenzen setzen. Übrigens, diese Listen, die wir haben, die sind keineswegs vollständig. Versuch nie zu sagen, der Heilige Geist vergibt nur das oder das oder das. Der Heilige Geist hat es unwahrscheinlich gern, unsere Vorstellungen immer wieder zu sprengen. Versuch niemals, den Heiligen Geist einzuschränken. Der Heilige Geist kann wirklich unwahrscheinlich kreativ werden. Und der Heilige Geist ist auch bei dir, möchte auch durch dich wirken, zum Segen für das Reich Christi, zur Verherrlichung von Gottes Namen. Und es ist so wichtig, dass es nicht aus den Augen verloren wird, dass das das Ziel ist von den Gaben. Nicht, dass wir uns selbst präsentieren, dass wir irgendetwas vorzuweisen haben, sondern dass der Blick immer und immer und immer wieder auf Christus gerichtet wird. Der Ephraim Kishon hat eine neckische Geschichte, die ich denke an dieser Stelle diesen Punkt gut erläutern kann. Er erzählt von Leuten, die das Telefonbuch auswendig gelernt haben und dass die das wirklich bestens kennen. Also sie werden gegeneinander aufgestellt und bekommen Fragen darüber zu beantworten, wie welcher Name und welche Nummer findet man auf Seite 734, zweiter Spalte, genau 73 mm von oben? Oder wenn man eine Stechnadel nimmt und genau in der Mitte vom Telefonbuch 17 mm durchsteckt, auf welchen Namen wird die Spitze der Nadel sein? Alles können sie antworten, ohne zu zögern und ohne einen Fehler. Dann sagt der Moderator, ja, wir haben heute einen besonderen Gast unter uns, unseren Oberbürgermeister. Herr Bürgermeister, vielleicht wollen Sie mal eine Frage an unseren Teilnehmern stellen. Der Bürgermeister sagt, tja, also eigentlich ist die Frage lächerlich für Leute, die solches Können schon vorgewiesen haben. Aber das ist wirklich beeindruckend, aber mir fällt nichts anderes ein. Also meine Frage ist einfach, wie telefoniert man? Auf diese Frage hatten sie keine Antwort. Das wussten sie nicht. Wir können uns totreden darüber, was die Gaben sind, wie sie einzusetzen sind und was sie bringen würden. Aber das nützt alles nichts, wenn wir es nicht tun, wenn wir die Gaben nicht einsetzen, um Gottes Reich zu bauen, um seine Gemeinde zu bauen, um ihn zu ehren. Ja, jeder einzelne von uns ist gemeint. Jeder einzelne von uns ist von Gott gewollt. Jeder einzelne von uns hat das Angebot Gottes, seinen Sohn als Herr und Erretter anzunehmen, Teil vom Leib Christi zu sein. Und dann kommt sein Heiliger Geist und beschenkt uns, begabt uns auch. Es geht auch darum, dass wir unser Leben, unser Herzen immer mehr für sein Wirken öffnen, dass wir ihm immer mehr Raum in unser Leben geben. Und dann beschenkt der Geist uns umso mehr und setzt uns ein zu Gottes Ehre und zum Aufbau der Gemeinde. Du bist gemeint. Du bist gewollt. Du bist Gottes Kind. Und dich will Gott gebrauchen, um sein Reich zu bauen. Amen. Wir stehen zum Segensgebet auf. Herr, wir möchten dir unsere Hände, unsere Füße, all unser Können, all unser Sein zur Verfügung stellen. Denn du, Herr, hast sie uns gegeben. Und wir bitten dich, Herr, lass dein Segen auf uns sein, dass wir Segen sein können für die Welt um uns herum. Lass deine Liebe durch uns fließen, dass wir deine Liebe in der Gemeinde und in dieser Welt ausbreiten können. Dass Menschen auf dich schauen und dir Ehre geben. Denn du allein bist würdig, Herr. Du bist es, der uns das Leben gibt. Du bist es, der uns Gnade schenkt und uns von Sünden befreit und uns zum neuen Leben führt. Und so danken wir dir für diese Zeit zusammen und bitten, dass du mit uns gehst, dass du uns segnest und bewahrst in deiner Güte. So segne, behüte und bewahre uns, Gott, der allmächtig ist, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche allen noch einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche.